Du schwitzt jetzt schon, Markus, ne? Ich merke, dass deine Hitze überträgt sich schon auf meinen Körper hier gerade. Weil ich so nah an dir dran sitze. Wollen wir die Tür zumachen, Matti? Das ist eine ganz seltsame Situation. Die hatten wir so auch noch nicht, Markus, oder?
Na, fast einmal zur Weihnachtsfeier, dass wir einmal in einem Bus gesessen haben.
Ja, aber doch nicht so, dass so eine Tür zugemacht worden ist. Und vor allem saßen wir in diesem Bus nicht mit zwei fremden Männern. Das, Markus, das ist... Ist erst später passiert. Wie dem auch sei. Hallo, wo sind wir hier gerade und mit wem sind wir hier vor allen Dingen?
Also, wo wir hier sind, ist die Rosi, unsere neueste Errungenschaft. Wir sind vom Fachkommissariat für Menschenhandel, sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen, weil wir gelegentlich, gar nicht mal so selten, auf den Straßenstrich fahren und dort Befragungen durchführen müssen, Ermittlungen durchführen müssen, auch größere Einsätze haben, Kontrolleinsätze, hat uns mit EU-Geldern Europol zu diesem Bus verholfen, in dem wir hier sitzen. Der ist relativ neu, der ist besonders ausgestattet, deswegen haben wir das auch ausgesucht. Der Tisch in der Mitte hat so ein paar Besonderheiten. Ja, und wir sind relativ stolz, weil wir das Ding auch schon im Einsatz hatten und es hat sich auch schon bewährt.
Ich warte gerade auf den zweiten Gast, der sich auch noch vorstellt.
Ach so, stimmt, wir haben ja zwei Gäste.
Ich habe ja meinen Namen gar nicht gesagt.
Ja, wollte ich gerade sagen. Hallo.
Wollt ihr die Namen auch haben?
Es bleiben zwei fremde Männer.
Okay. Also, dann ergänze ich schnell noch. Mein Name ist Gregor Ott. Ich bin Kommissariatsleiter in diesem Kommissariat, was ich gerade schon beschrieben habe. Bin seit 1992 in der Berliner Polizei, seit 1997 in der Abteilung 4, der Abteilung für organisierte Kriminalität und habe da in verschiedensten Bereichen gearbeitet, als Sachbearbeiter, als Führungskraft und jetzt bin ich K-Leiter in diesem Kommissariat seit 2,5, 3 Jahren.
Und wer bist du jetzt?
Ein Geheimnis ist schon gelüftet.
Ja, ich bin Niklas Berger. Ich bin der Vertreter von Gregor. Ich bin seit April hier im Kommissariat. Ich war vorher schon beim LK4, direkt nach der Uni, quasi zu eurer Zeit jetzt. Habe mich dann in der Rotation über die Direktion zurück zum LKA geschummelt und habe da 3 Jahre auch schon mal im Bereich Sexualdelikte zum Nachteil von Minderjährigen gearbeitet. Bin jetzt ganz froh, hier zu sein. Habe jetzt hier meine erste Führungserprobung und ja, ganz schön aufregend.
Du warst 3 Jahre im LKA 4 zum Thema sexueller Missbrauch, also oder Sexualdelikte zum Nachteil Minderjähriger oder warst du im LKA 1?
LKA 1.
Wo warst du da?
100, ich könnte jetzt 5 Nummern nennen, weil es ja einfach immer wieder die Zahlen geändert hat.
Ja.
Ich habe angefangen bei 131, war dann bei 132, dann wurden wir umbenannt zu 136 und von da bin ich gestartet.
Also warst du quasi ich bin bei 135.
Genau.
Und du bist jetzt bei 136 neu?
Genau.
Ah, okay. Also warst du bei 136
genau. Neu. Übrigens, genau, weil du das fragst, Paradebeispiel für funktionierende Personalpolitik, bewusst zu uns ausgesucht, weil wir eine Überschneidung zum LKA 13 haben.
Ja.
Und deswegen war er Wunschkandidat, beidseitig war das und deswegen hat es geklappt und da freuen wir uns ja auch beidseitig.
Na ja, klasse, mein Karriereweg ist ja hier gerade, wird ja dargestellt.
Frauen werden gesucht bei uns, um gleich mal was einzubringen, was wir platzieren wollten. Ja. Wir suchen tatsächlich weibliche Stammkräfte.
Ja, klasse, ohne Quatsch. Ja, nee, ja, ist ja super, ja, sag das bitte. Ja.
Ich mein jetzt nicht wieder zu sehr die Werbetrommel.
Du willst doch nicht
sterben. Ich bin noch lange nicht Stammkraft. Stangenkraft wollte ich gerade sagen. Stangenkraft
ja,
ist.
Das kann man ändern.
Das kann man ändern, genau. Das
kann man ändern. Okay, na, das ist ja schon mal schön. Um vielleicht mal zu beschreiben, wir haben jetzt hier gerade ganz viel von Sexualdelikten zum Nachteil von Minderjährigen gesprochen. Das sollte unseren ZuhörerInnen auf jeden Fall schon mal zumindest ein kleiner Begriff sein. Durch unsere Folge mit der Emmy Becker, K-Leitung des KIPO-Kommissariats, eins der KIPO-Kommissariate in unserer Behörde ist. Jetzt habt ihr aber nochmal quasi einen anderen Knuff bei euch drin, also nochmal eine andere Fachrichtung so ein bisschen. Mögt ihr das mal näher ausführen?
Das ist immer schwer auseinander zu differenzieren, gerade für Leute, die nicht in der Polizei sind. Man kann es vielleicht am ehesten daran festmachen, dass wir bei uns Geld immer eine Rolle spielt. Also wir brauchen immer für die Ausbeutung eine Zwangssituation im Vorfeld und dann aber auch einen für den Menschenhandel, das ist ja das Dezernat, in dem wir angebunden sind, brauchen wir einen monetären Vorteil für eine jeweilige Tätergruppe, Täterseite. Und das ist vielleicht der Unterschied zum LKA 13, wo ja der klassische, im negativen Sinne klassische sexuelle Missbrauch zum Beispiel innerfamiliär bearbeitet wird. Das wäre so ein klassischer Vorgang, wenn der bei uns landet, würden wir den rübergeben zum LKA 13. Umgekehrt haben die jetzt jemanden, der seine Freundin, das ist bei uns so das typische, Loverboy ist ja in aller Munde, auch in der Presse, seine Freundin prostituiert, seinen Freunden anbietet für sexuelle Dienstleistungen und dafür Geld kassiert, wäre es der Vorgang, der zu uns kommt. Das sind jetzt die kleinen Vorgänge. Es gibt natürlich große Strukturvorgänge, viel, viel schwieriger zu ermitteln, aber die jetzt sozusagen in Kürze darzustellen, ist vielleicht zu kompliziert.
Ja, das ist klar. Und wahrscheinlich auch dann so taktisch immer auch ein bisschen schwierig.
Genau, ist ja die OK-Abteilung.
Ja, genau.
Das sind ja...
Genau, aber OK, aber das können wir das vielleicht sogar aufnehmen. OK. OK bedeutet, das haben wir auch schon mal besprochen in einer unserer Folgen.
Ja, wir gehen langsam von groß nach klein.
Oder? mit unserem Gast Nico. OK steht für organisierte Kriminalität. Was hat das denn speziell dann mit eurem Sachgebiet zu tun? Wenn ihr sagt, du hast ja jetzt gerade eins der kleineren Delikte, einer der kleineren Vorgänge, vielleicht ist das besser, so also Vorgänge, nicht Delikt, sondern einen kleineren Vorgang beschrieben. Wo kommt denn die OK ins Spiel bei euch? Also kannst du einfach mal einen XY-Vorgang beschreiben?
Ich kann es, glaube ich, die meisten Opfer, nahezu alle, kommen aus prekären Situationen. So, insbesondere die durch Organisationen oder organisiert ausgebeutet werden, kommen in der Regel nicht aus Deutschland, sondern kommen in der Regel aus den armen osteuropäischen Ländern. Klassisch wäre Rumänien, Bulgarien. So ist auch der Straßenstrich besetzt, hätte ich fast gesagt. Das sind so die klassischen Herkunftsländer. Polen spielt noch eine Rolle. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass hier bulgarische, rumänische Frauen auf dem Straßenstrich arbeiten und ausgebeutet werden, dann gibt es natürlich Leute, die hier auf sie aufpassen, der klassische Zuhälter. Aber es gibt ja auch Leute, die sie im Heimatland überhaupt erstmal rekrutieren. Und die auch von A nach B bringen, weil die ja nicht mal über das Geld für Fahrtkosten verfügen. Und in dem Augenblick, wo das in der Regel auch mehrfach, weil es lukrativ ist, passiert, haben wir ja schon eine Struktur, die im Übrigen länderübergreifend ist. Also europaweit ein Thema. Und damit sind wir ganz klassisch im OK-Bereich. Oft spielen auch noch Bestechungen von Behörden im Ausland eine Rolle. Also wir sind ganz klassisch in der OK eigentlich.
Wenn ich mal frage, sind das alles bekannte Fälle, sag ich mal, oder bekannte TäterInnen, auf die weiteren Strukturen dann immer wieder zu sprechen kommt? Oder wie werdet ihr sonst auf solche Strukturen aufmerksam?
Schlüsselfrage. Kommen wir auch gleich ans Eingemachte, weil ich habe ja am Einleitend gesagt, wie lange ich schon im LKA 4, also in der OK-Abteilung arbeite und war wirklich in verschiedensten Bereichen unterwegs und kann sagen, die Ermittlungen, insbesondere wenn wir jetzt über die Strukturen sprechen, sind mit die schwersten. Zeugenproblematik ist ein großes Thema. Zeugen haben, die sich oft nicht als geschädigte Opfer sehen, erstmal, obwohl sie es in unserer Definition sind, also in unserer mitteleuropäischen Definition. Die haben auch wenig, das ist ein großes Thema, keine Alternativen, keine Perspektiven. Also können zwar ermitteln, aber wir bieten ihnen ja auch als Gesellschaft außerhalb der Polizei wenig an, um ihnen ein besseres Leben zu zeigen. Das heißt, wir haben also die klassische Opferrolle nicht, die sagen, ja, der Böse soll bestraft werden, sondern der Böse kommt meistens aus demselben Heimatdorf, es gibt eine Beziehung, eine Vorbeziehung. Das sind Strukturen sehr schwierig. Also wir haben nicht die Opfer, die zur Polizei laufen in der Regel und sagen, ich möchte mal den bösen Menschenhändler anzeigen. Jetzt ist die Frage, was kann man sonst noch machen? Meistens sind es geschlossene Gruppen. Wir haben also auch polizeilich mit verdeckten Maßnahmen wenig Chancen, von außen reinzukommen. Wir haben die Jugendämter, die sind eine große Schnittstelle. Wir haben Hilfsorganisationen für Prostituierte, wo sich die Frauen manchmal hinwenden. Da spielt dann das Thema Datenschutz eine große Rolle, leider. So an der Stelle, weil viele Angst haben, mit der Polizei zu sprechen. Aber da ist eine Quelle, wo wir es herkriegen. Wir haben oft kleine Anfasser, wenn Bewohner aus der Stadt, Mitbürger sich melden und sagen, ich glaube, in der Wohnung nebenan wird Prostitution betrieben. Dann haben wir einen Anfangsverdacht und können dann in Ermittlungen einsteigen. Aber wir fangen dann eben ganz unten an und machen die klassischen OK-Bereiche, also auch Telefonüberwachung, Observation spielt eine ganz große Rolle, machen wir oft auch selbst als Kommissariat. Und so steigern wir oder kommen wir dann irgendwann an die Täterseite und je nachdem, wie gut wir sind und wie gut die Informationen sind, kommen wir vielleicht auch in eine Struktur.
Ich komme jetzt aus dem Bereich Film und Medien und okay. Wenn man so von diesem Thema hört, dann deswegen will ich es nur klarstellen, auch für die ZuhörerInnen, wie es wirklich läuft. Sind das denn so Situationen, Leute, die keine Pässe haben, die dann rübergeschmuggelt werden und...
Vielleicht noch ganz kurz die Ergänzung. Wir haben auch die Schleusung bei uns im Bereich, weil Schleusung schon Überschneidungen auch zum Menschenhandel hat. Logisch. Pässe, weil du es ansprichst. Es gibt so Indikatoren, wo man sagt, wenn jetzt der Streifenbeamte draußen rumläuft oder der Mensch, woran erkenne ich denn Menschenhandelsopfer? Die steht da nicht auf der Stirn. Aber wenn wir jetzt in Maßnahmen kommen, Kontrollmaßnahmen zum Beispiel, ist ein fehlender Pass ein ganz typisches Indiz, weil der Menschenhändler, der Täter hier in Berlin, der die Opfer betreut, natürlich ein Interesse daran hat, dass der weiter orientierungslos abhängig bleibt und immer sozusagen den Bezug zu ihm suchen muss. Das heißt also fehlender Pass, klassisch. Wenig Geld zur Verfügung, klassisch. Sprachbarriere, also spricht kein Deutsch, kann sich in der Stadt nicht orientieren, klassisch. Das heißt, die Opfer werden, egal ob man jetzt Arbeitsausbeutung hat oder sexuelle Ausbeutung, in Wohnungen gehalten, kann man fast sagen, und haben als Bezugspartner möglichst nur die Täterseite. Und das macht es auch so schwierig, als Polizei da in Ermittlung zu kommen.
Ihr habt ja gerade gesagt, hier dieser Bus, in dem wir gerade sitzen, den habt ihr vor allen Dingen auch, wenn ihr dann ermittelt, auf dem Straßenstrich zum Beispiel. Ich finde das Wort ganz furchtbar.
Ja.
Straßenstrich gibt es da gegebenenfalls, also kann man da noch eine andere...
Sag eins.
Ja, okay, also es gibt, das ist wirklich...
Also,
wir
schaffen jetzt eins.
Ja, es ist der gängige Begriff tatsächlich, ja. Ne? Straßenstrich, ne?
Also wir sprechen ja auch gern von unserem Kiez,
aber
wissen dann, was gemeint ist.
Aber es wäre eigentlich falsch, in der Öffentlichkeit, weil Kiez ist positiv besetzt im Sinne, wir haben uns alle lieb, wir sind Nachbarn.
Ja, wir gehen heute Abend den Kiez mal feiern.
Auf der Kurfürstenstraße eher nicht so gegeben.
Ja, ja, total. Aber ich finde, der Straßenstrich hat man direkt ein Bild. Und natürlich stimmt dieses Bild auch. Das ist kein schöner Ort. Und aber es ist, ich finde, so für die Geschädigten oder für die Menschen, die dort ausgebeutet werden, ist das, naja, opferschutztechnisch finde ich das schwierig. Aber das habt ihr ja nicht entschieden, dass das Straßenstrich heißt.
Nein.
Das ist mir schon klar. Ihr habt gesagt, ihr führt hier auch Befragungen mit Geschädigten durch. Kann ich mir vorstellen, dass eure Arbeit auch so sehr an die soziale Arbeit dann teilweise auch rangeht, dass ihr so ein bisschen wie so ein Streetworker, eine Streetworkerin arbeitet, zu sagen, ey, erstmal eine Beziehung vielleicht aufbauen mit den, das sind meistens Mädchen oder täusche ich mich da? Wie ist das?
Ich glaube, das ist so ein bisschen gemischt. Ist ein bisschen wie im LK 13. Also da könnte ich jetzt auch nicht sagen, in den 3 Jahren waren es jetzt mehr männliche oder mehr weibliche Geschichte. Das ist in jedem Fall anders. Manchmal überwiegt die eine Sache, manchmal die andere. Das würde ich so nicht sagen und ich glaube, das wäre auch statistisch gar nicht zu belegen.
Okay.
Aber es gibt auch Jungs, Fakt.
Ja.
Also
ja,
es ist kein reines Mädchendelikt, sondern es gibt auch Jungs, die Opfer sind.
Genau. Ja. Hat einfach mit dem Markt zu tun, mit den im Endeffekt mit den Freiern, die wir dann natürlich auch verfolgen. Der Umgang mit Geschädigten. Es doppelt sich viel mit dem LKH 13, der Arbeit. Man ist immer auch Sozialarbeiter. Also das sagen auch alle Kollegen im LKH 13, mit denen ich gearbeitet habe und auch hier. Man muss immer eine Beziehung aufbauen. Es geht immer über Vertrauen. Die Geschädigten befinden sich gerade in unserem Bereich in einer Situation, wo sie sich oft in einer Zwangslage befinden, also oft von jemandem abhängig sind, der sie sozusagen ausbeutet. Natürlich haben wir auch Nationalitäten dabei, die jetzt grundsätzlich kein Vertrauen in staatliche Gewalt oder staatliche Institutionen haben. Auch das ist ein Riesenproblem. Im LKH 13, von der Herangehensweise der Verfahren, haben wir im LKH 13 oft Geschädigte, die eigeninitiativ mit eigener Motivation eine Anzeige machen. Die wollen, dass ihr Sachverhalt, das Unrecht, was ihnen angetan wurde, sozusagen aufgeklärt und irgendwie behoben wird, wieder gut gemacht wird, soweit möglich. Das ist hier bei uns nicht immer so. Wir haben es sehr, sehr schwer, gerade mit den Jugendlichen, die schon durch viele Raster gefallen sind, die BDM-abhängig sind, die psychische Krankheiten aufweisen. Borderline ist ein Beispiel. Das sind Personen, da reicht nicht ein Gespräch. Komm, wir setzen uns mal zusammen. Ich erkläre dir mal, die Polizei ist gut, die Welt da draußen ist schlecht. Ab heute machst du das, was wir sagen, weil das, was wir mal sagen, das ist genau das Richtige. Sondern die haben in ihrem Leben schon mehrfach die Erfahrung gemacht, da ist jemand gekommen, hat denen gesagt, so und so läuft's und am Ende wurden sie verarscht. Die glauben erstmal keinem mehr. Man darf sich davon nicht kaputt machen lassen. Also man muss verlieren lernen. Ich glaube, das würde jeder Sozialarbeiter irgendwo auch mitgehen. Man darf halt nicht aufgeben. Man darf halt die Motivation nicht verlieren. Man muss jeden, den man zu tun hat, als neuen Menschen betrachten, als weißes Blatt, was man mit dem, was man selber mitbringt, selber neu beschreiben kann. Und dann ist es ein bisschen Glück. Dann ist es ein bisschen die Zusammenarbeit mit den anderen Institutionen, mit dem Jugendamt, mit den NGOs, die es gibt, die dann entscheiden, klappt es oder klappt es nicht.
Klassische NGO gibt es für Jugendliche nicht, sondern wir leben in einer Stadt oder in einem Land, wo die Auffangstruktur eigentlich altgewachsen und aus meiner Sicht nicht mehr funktionieren. Nicht, weil die schlecht sind, sondern weil es einfach von der Masse einfach nicht mehr handelbar ist. Unsere Auffangstruktur sind die Jugendämter. Und ihr wisst wahrscheinlich selber, das sind Leute, die haben so viel zu tun und die sitzen in dieser Stadt so verteilt, dass eine Einzelbetreuung wie eine NGO das für eine erwachsene Prostituierte zum Beispiel machen würde, gar nicht gewährleisten kann. Erwachsene Prostituierte, die wir hier befragen, die können wir anschließend direkt in ein Frauenhaus geben. Da ist die weg vom Täterkreis. Also das ist besser an der Stelle. Das kriege ich in der Kürze der Zeit beim Jugendamt aus den formalrechtlichen Gründen, nicht weil die Leute schlecht sind, sondern weil die formalen Abläufe so sind, kriege ich es nicht hin. Das heißt, wenn ich es fies sagen würde, wir saugen die Informationen von dem Menschen ab, der sagt gegen sein persönliches Umfeld aus. Die Täterstruktur, in der sich aber hier, die Bubble, in der sich in dieser Stadt befindet. Und anschließend, wenn wir fertig sind, geben wir ihn dahin zurück, weil er geht zum Jugendamt, da gibt es keine geschlossene Unterbringung und er ist für die Täter jederzeit wieder erreichbar. Und unsere Opfer verhalten sich leider auch so, dass sie aus dem Mädchennotdienst, aus dem Jugendnotdienst sofort wieder rauslaufen und dann natürlich wieder da sind, wo wir sie ja nicht haben wollen eigentlich.
Also ab wann geht's bei euch los, alterstechnisch? Ist es jetzt so, dass ich mir so die klassischen älteren Personen halt vorstelle oder ist es auch, dass ihr sehr viel oder dass es vermehrt auch mit Kindern anwächst, ein Zuwachs da ist oder schwierig zu sagen, ist wirklich Kinder viel, viel mehr oder kommt es mehr? Ist es primär jugendlich? Wo geht's hin in die Richtung?
Also das Gros ist 14, also 14 ist schon eher die untere Grenze, Standard ist 16 bis 18. So. Und damit sind wir im jugendlichen Bereich. Und man muss auch dazu sagen, weil wir jetzt gerade das böse Wort Straßenstrich gesagt haben, ehrlicherweise, der Straßenstrich selber, das ist ein kurzer Abschnitt in Berlin, der ist von den Abschnitten auch gut begleitet. Das heißt, da stehen in der Regel nicht die 15-, 16-Jährigen. Das haben wir vereinzelt, aber wenn immer gesagt wird Babystrich in Berlin, ist das falsch. Also es gibt vereinzelt Mädchen, die sich da hinstellen, die fallen aber relativ zügig auf und dann ist auch jeder Polizist, die kann ja da nicht stehen bleiben. Also wir überprüfen die nicht. Wir haben ja das Postschutzgesetz, das heißt, treffen wir eine erwachsene Prostituierte, 18 plus, fahren da rüber mit dem Auto hier und sagen, hey, Kontrollfahrt, wie geht's dir? Und die sagt, alles fein, ich stehe hier selbstständig, ich verdiene mein eigenes Geld, ich habe keinen Zuhälter, ich muss nichts abgeben. Dann fahren wir weiter und lassen die da stehen. Bei einer unter 18-Jährigen natürlich nicht. Die wird zwangsläufig mitgenommen. Und wenn sie keine Adresse und keinen Anlaufpunkt hat, geht sie halt zum Mädchennotdienst oder Jugendnotdienst. So ist der klassische Ablauf. Deswegen haben wir auch eine Verlagerung ins Internet. Das ist unbestritten, dass sich viele älter machen im Internet und anbieten, dann so eine verklausulierten Formulierung wählen, wo man dann vielleicht raus erkennen kann, dass sie doch unter 18 sind. Weil der fieses Wort Markt dafür ist leider da. Und zwar extrem, muss man wirklich sagen.
Ja.
Und übrigens, um das auch gleich zu platzieren, durch alle Gesellschaftsschichten. Also wir haben hier nicht nur, sagen wir mal, minderbemittelte Arbeitslose, ohne die bashen zu wollen, die so, solche Dienstleistungen in Anspruch nehmen, sondern es geht wirklich durch alle, wirklich alle Kreise, Politiker, Ärzte, Rechtsanwälte, Polizisten, das ist so.
Damit meint ihr dann die Abnehmer vor allen Dingen, die Konsumenten dieser kinderpornografischen
Freier
Inhalte?
Sagen wir klassisch.
Freier, okay.
Ja, es ist schon der Begriff Freier, weil ja eine sexuelle Dienstleistung in Anspruch genommen wird. So.
Ist es immer eine Hands-on-Tat bei euch?
Ja, also dem Tatbestand nach arbeiten wir im sexuellen Missbrauch von Jugendlichen gegen Entgelt. Da ist Hands-on verankert.
Okay.
Das ist jetzt sehr fachlich.
Ja, ich weiß, wir müssen, glaube ich, ein bisschen auch mal...
Wir müssen ein bisschen aufpassen. Aber zu der Frage noch, ob Kinder oder Jugendliche. Das ist schon auch nach dem Strafgesetzbuch ein bisschen entschieden. Den sexuellen Missbrauch von Kindern gegen Entgelt, der steht so nicht im Gesetz. Also sexuelle Handlungen mit Personen unter 14 sind grundsätzlich verboten und sind grundsätzlich ein sexueller Missbrauch von Kindern. Ja. Da kann natürlich sowas wie Entgelt eine strafverschärfende Rolle spielen, aber das steht so in den Gesetzen nicht drin. Das zeigt aber, oder das erklärt natürlich auch, warum jetzt das Delikt, was ja rein faktisch in der Welt passieren kann, in der Statistik gar nicht auffällt oder gar nicht erfasst ist. Also wir könnten uns jetzt nicht an den Computer setzen und sagen, spuck mir mal aus, wie viele Strafanzeigen Sexmissbrauch Kind gegen Entgelt gab es denn eigentlich? Also das wird so nicht erfasst. Das ist jetzt vielleicht mehr was zwischen uns.
Yeah.
Das wird auch immer im LK 13 bearbeitet. Also dadurch, dass da Sexmissbrauch Kind draufsteht, findet das den Weg oft gar nicht zu uns. Wenn das jetzt ein organisierter Sexkinderring wäre, dann müsste man gucken, dass man zusammenarbeitet, dass man da irgendwie dann unsere Arbeit, also unsere Strukturermittlungen reinkriegt und sozusagen die Arbeit vom LK 13 unterstützt. Aber in der Sache her ist die Zuständigkeit klar beim LK 13, bei Personen unter 14.
Jetzt mal ganz provokativ, vielleicht auch für unsere polizeiinternen ZuhörerInnen. Wie ist denn so die Vorgangsbelastung bei euch? Weil du kommst aus dem LK 13, ich bin gerade im LK 13. Es ist unfassbar, doch jetzt habe ich es, wie viele Vorgänge bearbeitet werden zum Thema sexueller Missbrauch zum Nachteil von Minderjährigen oder Sexualdelikte, um das nochmal alles mit einzubeziehen. Wie ist es bei euch hier?
Wir haben eine festgeschriebene Zuständigkeit, so. Kein Auswahlrecht an sich, aber jetzt ist es schon OK-typisch, dass man natürlich guckt, ich habe ja nur eine bestimmte Anzahl Mitarbeiter. So.
Ja.
Am wichtigsten für mich als Chef, in Anführungsstrichen, ist natürlich, dass die auch alle arbeitsfähig bleiben. Also es bringt nichts, wenn ich jetzt sage, wir ziehen alle Vorgänge und alle werden mit Volldampf bearbeitet, so, und am Ende habe ich die Hälfte krank und die andere Hälfte ist im Burnout und will weg. Dann habe ich das Delikt, dann habe ich zwar in dem Augenblick viele Vorgänge bearbeitet, sieht in der Statistik super aus, aber langfristig, mittelfristig habe ich da nichts gekonnt. Also ist es vorrangig unsere Aufgabe als Führung, das auszubalancieren und zu gucken. Wir haben auch relativ viele junge Leute, die erstaunlicherweise alle zu uns wollen und motiviert sind. Wir haben keinen Mitarbeiter, der nicht gerne da ist, und Leute, die durchlaufen, wollen immer zurück, was für uns spricht, dass der Weg, den wir gehen, richtig ist. So, aber natürlich gewichten wir die Vorgänge, ehrlicherweise. So, und wenn wir jetzt 3, 4, 5 Verfahren mit Telefonüberwachung und Observationsmaßnahmen, dann wird der 5., 6., 7. eben zurückgestellt, zwangsläufig. Das ist aber übrigens nicht nur unsere Baustelle, sondern wir arbeiten ja viel mit der Staatsanwaltschaft zusammen und wir müssen auch mit der eng zusammenarbeiten, und auch die haben natürlich Kapazitätsgrenzen. So, das weiß jeder, das ist ein doofes Thema, aber letztendlich werden wir auch nicht eine Dezernente nur mit unseren Verfahren Übermaß belasten können, sondern die werden auch gucken und sagen, wollen wir da wirklich so tief einsteigen? Mhm. Also wenn es das hergibt, müssen wir das tun, keine Frage. Aber ich kann ja im Vorfeld schon gucken, okay, wie sinnhaft wird es sein? Wir haben ja schon vorhin über die Zeugen gesprochen. Da muss man auch gucken, natürlich würde ich ein Verfahren, wo ein Zeuge sehr stabil ist und wo wir das Gefühl haben, mit der kann man auch in eine Hauptverhandlung gehen. Intensiver noch bearbeiten als jemand, wo wir sagen, okay, es ist genauso schlimm und genauso traurig, aber das Mädchen ist auf Trebe, ist schon zu 3 Vernehmungen nicht gekommen und wir haben auch vielleicht noch eine Staatsanwaltschaft, die sagt, ey, ehrlich, wir sehen da keinen Sinn mehr, na, dann brauche ich da nicht noch verbrennen, sondern kann ich sagen, okay, dann lassen wir es an der Stelle. So, das ist das, was der Kollege Berger mit verlieren können meint, das gehört dazu. Ja, also es ist das große Ganze, was ein bisschen schwierig ist und deswegen kann man schon sagen, umso stolzer können wir auf die Leute sein, die wirklich jeden Tag kommen und gerne kommen, offensichtlich auch.
Wenn du sagst, auch gerade ihr verliert halt auch Zeugen, ist das ein generelles Problem einfach zum Thema Angst dann doch abspringen, irgendwie was zu verlieren, dass ihr dann auch so in letzter Minute noch sagt, von wegen, ey, das ist ja alles, also vor allem auch sehr, sehr schwierig, einen Fall dann auch zu Ende zu bringen, wenn eben gerade ihr ein Delikt habt, was ja auch von den Zeugen dann dementsprechend lebt.
Ist eine Erfahrung, die ich im LKA 13 schon gemacht habe. In der Konsequenz ist es hier anders, definitiv. In meinem aktuellen Deliktsbereich kommt das viel häufiger vor, ist das viel üblicher. Wir haben diesen Umstand, dass Beweismittel nur zur Urteilsbegründung herangezogen werden können, wenn sie auch ins Verfahren eingebracht sind. Ins Verfahren eingebracht heißt, vor dem Richter eine Aussage gemacht zu haben. Das ist eine ganz, ganz schwierige Komponente. Es gibt diese Erstsituation mit der Polizei. Da ist dann manchmal noch eine Begleitung von einer vertrauten Person dabei. Das ist dieses erste Öffnen. Das ist eine Situation, die hilft den Geschädigten. Die können dann selber ein bisschen loslassen. Die haben, glaube ich, auch ein bisschen das Gefühl, so nehme ich es zumindest wahr, was geschafft zu haben, dass selber so eine Last von ihnen abfällt. Dann vergeht lange Zeit, in der wir ermitteln, in deren alle möglichen Institutionen arbeiten und dann so nach einer Zeit, 9 Monate bis 2 Jahre, ist alles schon dabei gewesen, kommt dann eine Gerichtsverhandlung. Und das ist dann nochmal was ganz anderes. Das Ganze fängt wieder von vorne an. Ich habe dann vielleicht Angst, die Aussage nicht komplett genauso wiederholen zu können, wie ich sie beim ersten Mal gemacht habe. Im allerbesten Fall sind die Geschädigten raus aus der Situation, haben es geschafft, den Absprung zu schaffen, haben auch das Erfolgserlebnis. Ich bin zur Polizei gegangen und mir wurde geholfen und ich bin jetzt raus. Jeglicher Kontakt nochmal von vorne damit. Immer eine Hemmschwelle. Wir haben genau dieses Problem, dass wir eben mit dem Beweis Zeugenaussage arbeiten müssen, weil das eben als in der Gerichtlichkeit sozusagen auch höherwertig ist als der Sachbeweis. Wir können noch so viele Chatverläufe aufliefern, die theoretisch niedergeschrieben belegen, dass da eine Prostitution stattgefunden hat. Wenn dann die geschädigte Person nicht kommt und nicht sagt, ja, das ist nicht ein Chatverlauf, den sich jemand nachts um 3 ausgedacht hat, sondern es ist genau so passiert, dann ist es für nach den Gesetzgebungen deutsche Gerichte schwierig, echte Urteile sprechen zu können. Das müssen wir beim Erstkontakt im Kopf haben und das müssen wir irgendwie schon bewerten im ersten Anlauf. Nachdem wir fertig sind, bewertet die Staatsanwaltschaft das eben auch nochmal.
Das ist kein Problem dieses Kommissariates, sondern es ist ein Problem des Menschenhandelsdezernates generell. Wer sich mal den Spaß machen möchte, auch draußen, Strafgesetzbuch ist ja kein geheimes Polizeiwissen, kann ja da nachlesen. Paragraph 232 Menschenhandel, der ist schon per se sperrig formuliert. Zwar strafbewehrt, aber der Nachweis, das meinte ich vorhin mit schwierig, das Beweisen des Menschenhandels, des ausbeuterischen Menschenhandels ist unendlich schwer und steht und fällt mit diesen Zeugen und wir versuchen immer wieder das sozusagen ergänzend sozusagen Beweismittel ranzuschaffen und es fehlt noch ein bisschen auch bundesweit, glaube ich, an rechtskräftigen Urteilen. Das ist im europäischen Ausland gibt es das schon, auch für Bettelei, aber wir haben zum Beispiel bei Arbeitsausbeutung dasselbe Problem. Also weg von Sex, wenn man jetzt einen rumänischen Bauarbeiter generiert hat und der entschließt sich hier mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Wir geben den zurück in die Stadt. Wo soll der denn hin? Der spricht nur Rumänisch, der kennt hier nur seine rumänische Bautruppe und den Vorarbeiter, der übrigens ein Ausbeuter ist. Der übrigens auch in der Regel nicht die hohe Schulbildung hat und sich einem Zeugenstand bei 2 Rechtsanwälten, die vielleicht gegenüber sitzen, Konfliktverteidiger, überhaupt nicht als Zeuge erwehren kann. Die reißen den in 100 Meter Höhe auseinander. Und dann sitzt man als Polizeibeamter daneben und sagt, ey, das kann doch nicht richtig sein. Also wir müssen doch mal auch auf den Menschen, der da sitzt, als Zeuge eingehen und auf seine Möglichkeiten sozusagen angepasst reagieren. Und da sind wir, glaube ich, noch in einem Prozess, auch gesellschaftlich, dass wir da so ein bisschen mehr hinkommen, um den Menschenhandel als Delikt auch so ein bisschen besser verurteilungsreif zu machen.
Ich gehe davon aus, und das haben wir ja schon mal so halb gesagt, das Dunkelfeld ist bei euch relativ hoch.
Ja.
Ich will jetzt nicht groß fragen, aber ich kenne mich mit den Zahlen nicht aus. Was ist denn neben dem Dunkelfeld? Also ist uns viel bekannt. Also ist es, was bearbeitet die so an Massen?
Das meinte ich vorhin mit Vorgangsbelastung. Das ist
es ist so, ja, für Hörerinnen, so, ich arbeite jetzt nicht in dem Bereich so, ich kann das nicht sagen, wie viele Fälle im Jahr
Das kann man auch wirklich nicht sagen. Vielleicht machen wir es andersrum. Also diese kleinen Fälle, die würde ich jetzt nicht zählen, da sind wir vielleicht 250, 300 Vorgänge im Jahr so. Mhm. Also wir warten natürlich immer auf die Struktur, die ich vorhin beschrieben habe. Und aktuell, ohne zu viel zu sagen, weil es laufende Verfahren sind, kann man schon sagen, wir haben im Augenblick 5 Ermittlungskomplexe, 5, die alle mit Telefonüberwachung und mit Observation belegt sind. Einer davon ist auch mutmaßlich mit einem echten Bezug in mindestens zwei weitere europäische Länder. So. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir relativ viele junge Leute haben, die auch in der Rotation, ihr seid da noch nicht so lange raus, wie man bei euch immer hören kann.
Jahre.
Ja, richtig. Dann könnt ihr es ja ein bisschen nachvollziehen. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, ihr kommt auf eine Dienststelle für 2 Jahre und kriegt von mir so ein Ding. Erstens wäre das unfair, weil ich kann euch ja gar nicht einschätzen, wenn ihr neu kommt. Also ich kann es eigentlich nur Leuten geben, die schon eine Weile im Durchlauf sind. Und die brauchen aber auch noch irgendwie eine Anleitung. Und deswegen müssen wir halt gucken, wir nehmen die Komplexe, die 5 haben wir jetzt, weil wir sagen, dass wir die jetzt sozusagen zufällig zur Urlaubszeit natürlich in so einer Dichte gekriegt haben, ist jetzt Pech oder Glück, jemand, den man sehen will. Aber die sind alle so, dass wir trotzdem sagen, die knicken wir jetzt nicht weg, sondern die sind so ergiebig vom Erstinhalt, dass wir die machen. Und deswegen kann man schwer mit Vorgangszahlen, um die Frage zu beantworten, schwer arbeiten. Also das ist auch nicht aussagekräftig, ob wir 150 Verfahren im Jahr hatten. Wenn das alle so eine Verfahren waren, dann sind wir eine knaller Dienststelle und wir können 1200 Verfahren, die nur im Büro abgearbeitet werden, bearbeiten, dann sind wir keine coole Dienststelle. So.
Ja, ich möchte nur für die Leute und ZuhörerInnen eben sagen, es ist ja nicht nur, dass es jetzt nur mal nach 2 Monaten durch ist, dieser Vorgang.
Nein.
So, das ist ja so das Ding, dass man das mal.
Das ist eher selten.
Ja, sagt, generell übrigens in allen, also in vielen Bereichen, also nicht nur bei Sexualdelikten.
In der gesamten OK-Abteilung.
Ja,
eigentlich.
Und auch, glaube ich, auch viel so.
Ja,
ne?
Polizeiliche
Arbeit ist nicht 90 Minuten Tatort.
Das nein. Ist ja auch schon ganz ja. Das gesagt, nicht. Ich habe nur jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt in der Kinder- und Jugendsachbearbeitung, also irgendwie sitzen wir gerade bei diesem Thema hier. Und ich habe es so nach der Vernehmung so, dass mich Elternteile auch fragen, so nach 1,5 Wochen, was dann jetzt rauskommt, ist, ich denke mir, ich bin noch nicht mehr fertig damit. Ja. Also es kommen ja noch weitere Leute, die damit sind, wo noch vernommen werden muss und das sind ja alles Prozesse. Ich kriege die auch nicht beim ersten Mal. Dann fällt jemand weg, dann muss neu terminiert werden. Mhm. Dauert ja auch wirklich bei mir schon meine Zeit. Da will ich gar nicht wissen, wo ihr da in welchen Zeiten steckt.
Das ist vielleicht mal generell sozusagen, weil ich finde, das geht auch so ein bisschen mit der Frustration zum Thema Sexualdelikte zum Nachteil von Minderjährigen, sowohl im LKA 4 als auch im LKA 1 einher, dass Leute, also natürlich selbstverständlich, wir stecken Gott sei Dank alle nicht in der Lage, davon betroffen zu sein als Angehöriger oder sonst irgendwas. Da ist natürlich eine extreme Erwartungshaltung an die Polizei da, seitens der Angehörigen von Geschädigten, dass diese Straftaten schnellstmöglich aufgeklärt werden und ein Prozess gemacht wird. Wenn man jetzt nicht Angehöriger ist, sondern einfach außenstehend und natürlich ja auch immer das gerade viel Nährboden für Polemik auch hergibt, zu sagen, oh, die Polizei braucht Ewigkeiten, um so einen Kinderschänder oder braucht Ewigkeiten, um solche Strukturen von Menschenhandel aufzudecken. Und dann immer der liebste Spruch, aber Steuer hinterziehen, das können sie ganz schnell regeln. Da, wo ich mir denke, du hast keine Ahnung von Polizeiarbeit. Das hatten wir auch schon mal in irgendeiner Folge. Was da alles dranhängt, was da für strafprozessuelle Maßnahmen dranhängen, was man alles braucht, was ermittelt werden muss. Ja, vielleicht das nochmal für alle ZuhörerInnen. Das ist nicht 90 Minuten Tatort oder nicht eine Staffel True Crime auf Netflix, die man dann in 10 Folgen a 45 Minuten abhandelt.
Ja, aber das ist ja das Problem. Also ich meine, sowas aus meinem früheren Metier kommt, so Film und sowas. Ich gucke das Ding und das ist halt in 90 Minuten durch.
Ja.
So. Ja, genau. Das ist halt so das Ding.
Mit 3 Nächten, wo die KommissarInnen dann saufen und rauchen und dann in irgendeiner besoffenen Situation den Täter herausfinden.
So, und das ist spontan. Mittlerweile gucke ich auch eine 8-teilige Netflix-Serie und dann ist das Thema halt auch in 8 Stunden durch.
Ja,
so.
Ja.
Und das haben wir halt nicht. So, das ist das große Problem, was ja immer wieder überschwappt an alle.
Und da nämlich die Frustration auch mal vielleicht für uns als PolizeibeamtInnen. Wir finden das ja auch nicht geil, wenn das ewig dauert. Also beziehungsweise, wenn wir auf dem Schlauch stehen und nicht sofort zupacken können und sagen können, boah, wir haben ihn oder sie, jetzt haben wir es hier, jetzt können wir den Prozess machen. Das ist, oder was ihr auch sagt, wenn auf einmal unsere ZeugInnen nicht mehr sprechen möchten, weil sie Angst haben oder was auch immer da die Gründe, die Beweggründe dann sind, wo wir immer denken, nein, bitte, jetzt komm doch zu der Vernehmung, jetzt sprich doch bitte mit uns, bring doch bitte die Beweismittel mit, die du hast. Wir brauchen das. Wir machen das ja nicht, weil, also gerade finde ich in diesen Deliktsbereichen, auch bei Kinder- und Jugendkriminalität, wie du sie ja machst, um jetzt nicht nur diesen Fokus auf den Sexualdelikten zu haben, wir machen das ja, weil wir überzeugt davon sind, dass das eine wichtige Arbeit ist und nicht, weil man uns da hingesetzt hat, also wir gesagt haben, eine Fahrraddiebstahl würde ich jetzt ganz gerne eigentlich lieber bearbeiten. Das ist ja, das ist auch wichtig. Das ist auch eine wichtige Polizeiarbeit.
Das macht sie nie wieder unbeliebt.
Ja, da kann ich nicht schlechter machen. Schlimmer geht's nicht. Aber das auch nochmal vielleicht für alle.
Ja, war halt schwierig. Ich bin schon genervt, wenn Leute nicht kommen und du nicht vorankommst. Aber wenn so gerade bei euch, wenn das so wirklich schon so weit ausermittelt ist und es jetzt wirklich zu finalen Anhörungen oder irgendwas kommt und dann doch nochmal jemand abspringt? Oder korrigiert mich bitte, jemand nicht mehr aufzufinden ist? Das ist ja dann noch, auch nochmal wahrscheinlich wieder eine ganz andere Sache.
Vermisstenstelle ist eine Schnittstelle von uns, mit denen haben wir viel zu tun, logischerweise, weil die Mädels oft oder die Jungs auch oft auf Trebe sind. Die sind alle nicht so familiär eingebunden, wie wir das alle waren, hoffentlich, und sind, sondern die leben halt mehr oder weniger auf der Straße in einer Sozialbubble, mit der wir nur als Polizisten zu tun haben.
Sind die Geschädigten in eurem Metier vorzugsweise fremdsprachig? Müsst ihr viel mit DolmetscherInnen arbeiten? Also, oder könnt ihr das auch nicht klar benennen? Weil man sich jetzt natürlich auch hier wieder Hollywood vorstellt, es ist dieser klassische Menschenhandel aus, ihr habt vorhin zum Beispiel das Beispiel Rumänien genannt oder sowas. Oder man kennt ja auch die ganzen Dokus da um bestimmte Zentren hier in Berlin.
Also wir haben, man kann es klar benennen, natürlich haben wir Vietnamesen, natürlich haben wir, wir haben Roma-Angehörige so, die teilweise entweder das Land, die Sprache sprechen aus dem Land, in dem sie kommen, oder eben Romanes so, das macht es alles schwierig. Wir haben aber genauso wie LKA 13, ne, wie ihr da, die deutschstämmige oder zumindest in der vierten, fünften Generation deutschstämmige Geschädigte, die von ihrem Freund, Loverboy klassisch, so, die spricht natürlich Deutsch.
Ja, okay.
So.
Ist auch ganz einfach zu erklären, das Hellfeld liegt natürlich bei den deutschsprachigen Geschädigten. Also wenn man sich vom BKA das Bundeslagebild anguckt und sich anguckt, okay, welche Nationalitäten hatten die Geschädigten im Bereich sexueller Ausbeutung, dann überwiegen die deutschen Geschädigten deutlich. Also es sind irgendwie über 100 und alle anderen Nationalitäten sind dann deutlich unter 100 vertreten. Ist aber ganz einfach zu erklären, weil wenn ich Deutsch spreche, mich in einem Land befinde, in dem ich weiß, wie staatliche Institutionen funktionieren, ich weiß, dass ich mich da bis zu einem bestimmten Maß drauf verlassen kann, dann gehe ich da auch hin. Und dann verstehen die mich auch. Und dann habe ich es auch leichter, eine Anzeige zu erstatten, mich mitzuteilen. Wenn die Polizei kommt, ich merke, okay, ich bin aufgeflogen, die haben jetzt hier alles aufgeklärt, jetzt ist der Moment, wo ich am besten mit denen rede und denen erkläre, warum ich hier bin, dann hat man den Moment, dass man das Verfahren initiieren kann oder den Sachverhalt aufklären kann. Das ist einfach ja, diesem Umstand geschuldet. Das darf man auch nicht vergessen. Es bedeutet jetzt nicht, ja, okay, die meisten Geschichten sind Deutsche, gut, dann sind es ja offensichtlich keine anderen Nationalitäten, die vom Menschenhandel betroffen sind. Das wäre ein Trugschluss.
Deswegen sind wir auch in einem Bereich, in einem Dezernat zusammen mit den Schleusern so. Weil wenn ich jetzt in Vietnam geschleust werde, dafür mich verschulde und nach Berlin komme, von den Schleusern hierher gebracht werde, dann ist ja naheliegend, dass ich das irgendwie, wenn ich es nicht vollständig hatte in Vietnam, bezahlen muss. Und da muss ich ja irgendwie das Geld generieren. Und das wird hier, je nach Ethnie manchmal spezifisch, so die berühmten Zigarettenverkäufer, die Vietnamesen auf der Straße, die machen es ja alle und bezahlen ja irgendwo eine Struktur, um dann gegebenenfalls entweder weiterzukommen oder hier dann irgendwann sozial so aufzusteigen, dass sie dauerhaft hier eigenständig leben können. Aber das ist immer so ein bisschen, deswegen gibt es eine Vermischung schon von Schleusung, Menschenhandel. Das ist nicht immer so, aber schon durchaus oft gegeben. Das ist nur so dann die Besonderheit. Und da haben wir dann eben auch, gerade bei den Klassischen, die natürlich geschleust werden und dann Opfer von Menschenhandel werden oder in dem Zusammenhang, die sprechen natürlich in der Regel alle die Heimatsprache. Und das sind dann eben die Ethnien, die man hier auch in der Masse in der Stadt treffen kann. Das ist ein Schmelztiegel, vietnamesische Esel. Die Ethnie ist sehr groß, die Diaspora hier ist mit die größte, glaube ich. Rumänen sind sehr viele in der Stadt, so sind der EU-Bürger, Bulgaren, Tschechen, Slowaken.
Wir haben ja vorhin von dem Straßenstrich gesprochen, das ist sowas, was man sich örtlich irgendwie vorstellen kann. Ja. Wie sieht's digital aus? Ja, ich kann ja nicht jetzt nur für Prostituiert werden, indem ich mich auf die Straße stelle, sondern mittlerweile haben wir auch ein ganz großes Online- oder viele Online-Plattformen, wo das ja eben auch mit passieren kann. Wie sieht das Ganze da aus dann?
Also wir hatten es ja selber angesprochen, dass da eine gewisse Verdrängung stattfindet, die ja auch absolut, also es ist ja einfach das Zeitalter, also alles findet digital statt. Also die Freier werden in der Regel, kriegt man die auch über soziale Medien oder beziehungsweise übers Internet. Auch da gucken Leute drauf, auch da sind Unbeteiligte, die Sachen sehen und dann mitteilen. Auch da kann ich mich nicht völlig rechtsfrei bewegen oder nicht völlig verdeckt. Deshalb werden im Internet natürlich auch alle Möglichkeiten genutzt, diese Dienste so versteckt wie möglich anzubieten. Du wirst jetzt vielleicht von der Arbeit kennen, ein Bild von einer 16-, 17-Jährigen und einer 18-, 19-Jährigen. Am Bild zu sagen, okay, die Person ist jetzt minderjährig, ist unmöglich. Ja, also es ist einfach nicht möglich. Und es gibt also Ausreißer, dass 12-Jährige sich so darstellen können, als wenn sie 20 wären. Auf dem Foto ist es dann glaubhaft und es geht dann so mit. Da müssen wir an uns arbeiten, da dürfen wir nicht schlafen, da müssen wir einfach aufpassen. Im Zweifel können wir einem Verdacht nachgehen, im Zweifel können wir eine Sache überprüfen, wenn wir uns unsicher sind und haben dann daneben gelegen. Ist jetzt vielleicht als Arbeitserfolg kurzzeitig enttäuschend, aber am Ende das bessere Ergebnis. Ist jetzt schwer, da, also ist auch ein Delikt, also ein Aufklärungsfeld, in dem wir jetzt nicht so ins Detail gehen können, weil wir sonst selber viel verbauen würden.
Ja, ja, klar, logisch.
Aber es ist ein Thema, was wir auf dem Schirm haben.
Und wird auch zunehmen in Zukunft. Das ist so, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, der Straßenstrich, jetzt sage ich es nochmal, der ist schon ziemlich auskontrolliert. Also der wird von uns bestreift, vom Nachbarkommissariat bestreift, von den Abschnitten bestreift. Also der ist schon eine Kontrolle da. Da gibt es zum Beispiel, um jetzt mal ohne Namen zu sagen, aber eine Prostituierte, die schon jedes Mal, wenn man da durchfährt, spricht man die an, weil die so jung aussieht. Mhm. Wir kennen die inzwischen natürlich. Mhm. Ja, die ist inzwischen, glaube ich, 19. Die sieht aber immer noch aus wie 16. So. Und jeder, der da neu rüberfährt als Polizist vielleicht im Funkwagen, sagt, na die auf jeden Fall. So. Aber das ist die Ausnahme. Und wie gesagt, der Straßenstrich an sich ist sehr auskontrolliert. Es wird sich viel ins Internet verlagern, es wird sich viel in Prostitutionswohnungen verlagern. So, deswegen sind die Nachbarn auch wichtig. Das habe ich ja vorhin gesagt, Hinweise kommen manchmal von Nachbarn. Es ist dann schon so, dass wenn das stark frequentiert ist und man sagt, ey, die Tür klappt die ganze Nacht an und auf, ständig Trappel im Treppenhaus, könnte man, Stichwort Aufkleber, wachsamer Nachbar, schon mal sagen, mal, wenn das jetzt 2 Wochen lang am Stück ist.
Ja, bitte immer einmal zu viel anrufen.
Genau so.
Das ist ja wie bei uns, also generell als Polizistin, immer lieber einmal zu oft gucken. Oder
Hinweis geben an die Polizei, ja, anonym kann man alles machen.
Das ist ja wie, man geht ja auch an jeden Sachverhalt ran. Ne, man hat ja, also jetzt wir nicht, weil wir noch nicht so lange dabei sind. Also klar, Markus, wir beide wissen, wie lange wir schon dabei sind. Aber ja, für alle anderen, nein. Man bekommt ja häufig, egal auf welcher Dienststelle, Sachverhalte und man denkt sich, okay, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen, nur mit anderen Namen. Und trotzdem aber immer wieder, egal in welchem Deliktsfeld, an einen Sachverhalt und an eine Zeugenvernehmung ranzugehen. Ich habe das noch nie gehört oder ich hatte noch nie so eine ähnliche Situation, die ich bearbeitet habe, nochmal von vorne ranzugehen. Und du erzählst mir das jetzt, weil am Ende des Tages weiß man nicht, ob was an der Situation dran ist oder eben nicht. Und ich finde, guck mal, wir, die jetzt schon so lange dabei sind, aber vielleicht auch für die Kollegen, die gerade vor uns sitzen. Nein, aber ich glaube, dass wenn man, umso länger man bei der Polizei ist, desto schwieriger wird das tatsächlich. Da muss man ehrlich mit sich selbst sein. Und ich glaube, das ist die Kunst des Berufes in jedem Deliktsfeld, das sich beizubehalten. Täusche ich mich da? Ihr nickt
überhaupt nicht.
Ja, okay.
Guck mal, habe ich was richtig also gesagt. Das trifft wirklich auf den Punkt, würde ich sagen.
Also es ist auch deliktisch, muss man sagen, schon eine andere Nummer, als jetzt klassisch irgendwo Kellereinbrüche zu bearbeiten. Also auch von den stellen ja logischerweise bei der Durchsuchung auch Datenträger sicher so und da sind entsprechende Bilder drauf und Filme, die schon was mit einem machen. Und da muss man auch, wir alle zusammen als Kommissariat, eine gewisse Vorsorge betreiben, damit es nicht einen selbst so verändert, dass man am Ende sagt, es hat mich kaputt gemacht. Da gibt es Angebote bei uns in der Behörde, die wir auch in Anspruch nehmen und die auch super funktionieren, muss man klar sagen.
Habt ihr Supervision im LKA 4?
Nicht im LKA 4 zwingend, aber wir als Dienststelle machen das. Schon seit 2 Jahren mindestens, seit 2 Jahren, müsste ich jetzt die BKOM fragen, aber es ist super. Also es gibt ja immer dazu auch kritische Meinungen so. Wir haben das gut vorbesprochen, was für uns der Mehrwert einer Supervision wäre und es funktioniert wirklich gut. So in vielen Bereichen, sowohl was machen die Fälle mit mir, als auch Arbeitslast haben wir letztens zum Beispiel besprochen. Also das funktioniert für Leute sehr gut und wir tauschen uns im Team natürlich, ist auch vielleicht nochmal anders als, oder ich empfinde es als besonders wichtig, dass wir uns wenn wir zusammensitzen, sowohl privat austauschen als auch mit dem dienstlichen Bezug und das ein sehr homogenes Miteinander ist.
Wie oft habt ihr Supervision?
Naja, das ist ja immer so eine Termingeschichte. Also wir versuchen es eigentlich alle 3 Monate. Kriegen wir nicht immer hin und schieben dann so ein bisschen, aber so 3 bis 4 Termine im Jahr haben wir schon.
Aha, das ist ja cool. Hab ich jetzt einfach mal
und
so gesagt. Und
witzigerweise wird es wirklich nie langweilig, weil wenn man, es ist immer eine Kommunikationsfrage, wenn wir natürlich vorher transportieren, wir haben einen besonderen Fall gehabt oder wir haben schon wieder ein Personalwechsel, was bei uns eben leider, wie bei vielen anderen Diensten auch in unserer Behörde, ist ja zwangsläufig der Fall ist, da hast du auch immer neue Kollegen dabei, wo für mich als oder für uns als Führung auch immer wichtig ist. Die Erfahrung ist, der Raum ist anders. Man kann 5-mal im Einzelbüro sitzen, 5-mal im Aufenthaltsraum miteinander quatschen. Wenn man dort sitzt und sich austauscht, ist es anders. Und das sagen auch alle und ist gut so. Und da kommen auch manchmal Sachen, wo ich sage, boah, die sind schon 3 Monate, 6 Monate bei mir, das haben sie mir nicht gesagt. Und dann kann man da auch als Führungspersonal vielleicht nochmal später drauf eingehen. Also das ist wirklich, ich würde es klassisch sagen, cool. Also das wirklich hat einen Mehrwert für uns als Kommissariat.
Aber wir haben unser Einsatznachsorgeteam, genau, was wir hier nochmal kurz erwähnen möchten. Die sind ganz fantastisch. Wir haben ein paar Sachen.
Ja, und das ist auch ein anderer Schritt, ob man das jetzt irgendwie von der Dienststelle organisiert oder ob man wieder aktiv diesen Schritt zum Einsatznachsorgeteam geht. Weil wir haben das ja auch schon wieder mit Schwäche und weiß ich was. Man hat ja dann irgendwie viele Gedanken. Ach, muss ich jetzt? Ist es vonnöten? Da geht ja vielen Leuten ganz viel dann durch den Kopf.
Dieser dämliche Gedanke zu sagen, PolizistInnen müssen belastbar sein. Und wenn man Supervision oder Psychotherapie in Anspruch nimmt, nimmt, ist man nicht belastbar. Ja.
Also ich bin ja schon eine Weile in der Polizei. Nein, das ist ganz witzig. Ich bin ja tatsächlich schon eine Weile in der Polizei und ich weiß genau, was ihr meint. So, und man hofft ja immer, dass wir, also nicht alles, was neu ist, ist cool, kann ich auch klar sagen. Ich bin ein alter Mann in der Stelle und gibt bestimmte Sachen, wo ich sage, ah, das war früher besser, sagen immer alle. Aber manche Sachen, wo ich sage, die sehe ich eher kritisch. Aber das zum Beispiel hoffe ich doch schon, dass das irgendwie aufweicht. So. Und es hat viel mit Führungskräften zu tun, glaube ich. Und wenn man das sozusagen proaktiv betreibt, man kann ja immer mal zu dem Punkt kommen und sagen, okay, hat nicht funktioniert. Oder uns reicht zweimal im Jahr. Probieren sollte man das auf jeden Fall. Beugt auch Sachen vor, unabhängig von der Vorgangsintensität und Belastung, auch innerteamlich. Also wenn man zu einer Mediation muss, ist es ja meistens schon fast zu spät. So, wenn die Mannschaften sich verstreiten und man sagt, das muss jetzt einer von außen Mediator mal begleiten und mal mit uns reden, was bei uns so schief läuft, dann ist ja meistens schon relativ viel passiert. Und das kann eine Supervision im Regel, finde ich jedenfalls, auch vorher vielleicht schon erkennen. Und
wir haben das jetzt beim letzten Mal auch aufgegriffen. Supervision klingt immer mit Psychotherapie und so. Also das wird ja oft gleichgesetzt, was ja gar nicht so ist. Also das hat ja gar nichts miteinander zu tun, so richtig, im Kern. Sofort kommt auch allen in den Kopf, okay, Supervision, wir besprechen jetzt retrograd, was ist denn jetzt gewesen, was beschäftigt uns jetzt, was passiert ist, was tragen wir noch weiter mit. Das ist auch richtig so und in konkreten Fällen geht es genau darum, aber das ist ja nicht darauf beschränkt. Also so haben wir es beim letzten Mal gemacht. Wir haben in die Zukunft geblickt. Wir haben geguckt, okay, was kommt jetzt auf uns zu? Wir haben alle zusammengeholt, alle an die Grundlinie geholt, mit allen besprochen, okay, die nächsten Monate werden so und so. Wir sollten es alle auf dem Schirm haben. Wir sollten uns alle darauf vorbereiten, also präventiv einfach die Sache angehen. Ich habe es jetzt das erste Mal wirklich aktiv als Dienststelle oder von der Dienststelle initiiert mitgemacht. Und auch ich habe die Erfahrung gemacht, 10 von 10. Das tut überhaupt nicht weh. Es tut total gut zu merken, wie viele dann doch mitarbeiten und auch sagen, ja, finden sie auch gut. Ich kann es nur jedem empfehlen, tatsächlich.
Ich kenne auch niemanden, der das scheiße findet, die Idee von Supervision.
Also es ist vor allem auch super hilfreich. Wie gesagt, jetzt nicht nur retrograd über irgendwas zu sprechen oder nachher mit einem Mediator, wenn es schon zu spät ist, aber auch zu gucken, wenn jetzt ihr schon wisst, ihr habt jetzt irgendwie 5 große Sachen und da kommt jetzt gerade irgendwie so und sowas.
So ein Brett rum, ne? Ja.
Genau, irgendein Schlag kommt jetzt auf uns zu und das wird jetzt auch eine knackige, harte Zeit, mental, physisch und allem möglichen drum und dran. Ja, warum dann nicht?
Wichtig ist an der Stelle, also wir loben die jetzt und das ist auch super. Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, ist lange her und ich sage auch keine Namen, weil ich die selber gar nicht kenne. Aber die Dienststelle, die Idee Supervision gab es ja schon mal ganz früher in unserer Behörde so. Und wenn man da vorher nicht bespricht, was ist eigentlich Inhalt und worum geht's, sondern das ist nur so eine coole Idee, weil die gerade en vogue ist. Und das ist, wie gesagt, schon eine Weile her. Es gab mal diesen Ansatz im Bereich, mit einer externen Psychologin das zu machen. Die war relativ frisch, Berufsanfängerin, hatte sich wahrscheinlich total schlau gebildet im Bereich Supervision, prallte dann aber hier auf die Wirklichkeit. Also die Kollegen haben natürlich gedacht, das ist eine Supervision und haben es ausgekippt. Und da hat die da gesessen und war den Tränen nah und hat gesagt, das machen sie jeden Tag. So, und da,
ihr
lacht
wir,
jetzt,
ja.
Aber
nein, das, nein, ist, ich ist, mir vorstellen,
ist kein fiktives
ja.
Beispiel, sondern es wirklich passiert.
Ja.
Und da haben die Kollegen natürlich hinterher gesagt, also dass ich die noch aufbauen muss, kann ja nicht der Sinn der Supervision sein. Ich möchte das nicht mehr, das ist Quatsch. Und das war die Situation, als ich in dieses Kommissariat kam und wo wir gesagt haben, so Leute, lasst uns das nochmal probieren, aber wir, deswegen habe ich vorhin gesagt, Kommunikation, Vorbesprechung ist wirklich wichtig, damit genau sich das nicht wiederholt, weil dann sind die Leute wirklich durch und sagen, und das hat ja auch einen Welleneffekt, die sagen ja dann, wenn sie beim Sport sind, auf dem Polizeiländer, ey, Supervision, die Scheiße, die heult hier selber rum, das brauchst du nicht mehr, so, und das darf nicht sein. Und deswegen ist es für uns natürlich auch schön, dass wir das jetzt hier im Podcast so positiv darstellen können, weil es wirklich positiv ist.
Ja, und ihr habt es auch schon gesagt, ein Team ist auch wichtig, ne? Ein gutes Team, was zusammenhält und sowas. Aber ich finde, also ich habe da keine negativen Erfahrungen mitgemacht tatsächlich. Man kann mit jedem immer sprechen. Es sind alle immer da. Vor allem, wenn man alle sitzen ja auf so Dienststellen im selben Boot. Ne?
Ja.
Ja, mit wem soll man sich sonst austauschen als mit seinen KollegInnen den ganzen Tag? Ne? Die genau wissen, okay, ich weiß, wovon du redest. Ja, komm, hol dir einen Kaffee, setz dich hin und wir quatschen mal kurz.
Also
ne?
Nochmal jetzt aus Führungssicht, Personalauswahl zum Beispiel. Wir machen mit allen ein Vorabgespräch. Also wenn jemand sagt, ich finde die Dienststelle cool, weil er es gelesen hat, so, dann heißt das ja noch lange nicht, dass er sich intensiv damit beschäftigt hat.
Ja.
Und das ist zum Beispiel auch was für Supervision. Sollte jetzt jemand 3 Monate bei uns sein, hat die erste Handyauswertung gemacht und sagt, ich kann eigentlich nicht mehr schlafen. Dann wird er das bei uns, egal wie cool unsere Atmosphäre im Aufenthaltsraum ist und wie nett er vielleicht Gregor Ott als Chef findet, wird er das im ersten Orientierungsgespräch natürlich nicht sagen.
Mhm.
Weil er natürlich aus dem, wie ihr sagen wird, ja, das schläft sich schon weg, ich muss erstmal mit klarkommen, so. Aber der Raum Supervision ist manchmal was, wo Leute Sachen sagen, wo du sagst so, auf einmal kommt so eine private Komponente rein, wo du sagst, ah, da muss ich aufpassen als Chef. Mhm. So, und ich biete jedem immer an und sage, nach den ersten 3 Monaten, wenn du damit nicht zurechtkommst, können wir dich im LK4 tauschen. Auf jeden Fall, das ist auch mit dem höheren Dienst abgesprochen, mhm, weil natürlich niemand mit Bauchschmerzen zum Dienst kommen soll und sich kaputt machen soll. Wenn jemand sagt, ich kann die Bilder nicht ertragen und ich habe mir ganz anders vorgestellt, dass ich so drin bin, kann ich nicht, dann muss der da weg, natürlich. So, also wir wollen auch nur die Leute, die es seelisch aushalten können und auch eine professionelle Einstellung dazu haben.
An alle jungen KommissaranwärterInnen und
du hast es verstanden.
Und an alle jungen KommissarInnen, die jetzt gerade die quasi einen Tag vor ihrer Ernennung als Step in die wilde Polizeiwelt eintauchen. Natürlich klingen solche Dienststellen immer groß und interessant und spannend und man hat wahrscheinlich gerade in solchen Dienststellen immer das Gefühl, etwas ganz Wichtiges zu tun. Und das tut man dort auch auf jeden Fall. Trotzdem ist das nochmal eine andere Nummer, dort zu sitzen und das tatsächlich zu bearbeiten. Alle lieben Menschen, seid ehrlich zu euch. Das, was Gregor hier gerade sagte. Seid ehrlich zu euch und denkt nicht, nur weil ihr dachtet, ihr könnt das und jetzt müsst ihr das durchziehen für 1 Jahr oder 2 Jahre, je nach Rotation. Seid ehrlich zu euch und geht dann auf eure Führungskräfte zu und sagt, ey, das habe ich mir hier irgendwie doch anders vorgestellt. Ich schaffe das doch nicht. Das hat nichts mit Schwäche zu tun oder dass ihr nicht geeignet seid als Polizistin. Ihr seid dann, also ich finde, das zeigt nur von Stärke dann zu sagen, ich kann nicht, ich habe mir das anders vorgestellt.
Ja, ne, einfach generell. Also man soll ja sich wohlfühlen, ja, und es gibt natürlich auch stressige Zeiten, das bringt der Beruf halt irgendwie mit sich. Aber wenn ich halt irgendwie gar nicht kann. So, das hatten wir auch schon mal beim Thema mit Emmy.
Stimmt,
zum
mit
Thema
Emmy
Kinderpornografie.
Haben wir das gesagt, ne? Stimmt.
Wenn ich brauche da jetzt nicht jeden Tag sitzen und wir brauchen uns hier nicht privat irgendwie.
Ja.
Es ist immerhin noch ein Beruf, das muss auch mal so sagen. Und wir sind doch alle Privatpersonen. Das sollte da nicht irgendwo drüber stehen, dass der Job dann einen ins Ende treibt.
Und da hat der Personalmangel ja auch einen Vorteil. Es gibt ja viele Bereiche in der Behörde, wo man arbeiten kann. Habe ich schon immer so empfunden, bei aller Meckerei, die auch ich manchmal über die Behörde betreibe, muss man ja trotzdem sagen, wir sind so vielfältig aufgestellt, dass man wirklich und gerade in heutigen Zeiten eigentlich das machen kann, wenn man sagt, Lehren ist mein Ding, dann kann man an die PA gehen, so. Also es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten und deswegen bin ich 100% bei dir. Keiner muss mit Bauchschmerzen zum Dienst kommen. Wenn er mal einen schlechten Tag hat, alles kein Ding, aber wenn so ein Gefühl über 3, 4, 5 Wochen anhält und man klassische Indiz nach dem Urlaub sagt, eigentlich war ich jetzt 3 Wochen und ich habe eigentlich keinen Bock mehr, dann sollte man sagen, okay, vielleicht ist es Zeit, was anderes zu machen. Also was anderes in der Behörde.
Ja, und da hat, das hat er hat in der Folge mit Emmy war das auch mein Thema. Übrigens auch für alteingesessene Kolleginnen. Es kann ja auch immer der Fall kommen, wo man sagt, wo man sich denkt, boah, ich habe schon alles gesehen und dann kommt dieses eine Bild oder dieses eine Video, wo man sich denkt, was zur Hölle? Oder das ist auch, hatte auch mal Cutter, oder? Ich weiß gar nicht mehr, in der Mordkommission, dann ist es auf einmal die eine Leiche, man hat schon 400 Leichen gesehen und die eine Leiche.
Wie Oma aussieht oder irgendwas.
Genau.
Oder wie eine Schwester, eine Cousine, also ist ja auch.
Ist es dann, oder die Leben.
Mit jungen Menschen hat.
Ja, die privaten Lebensumstände, einfach immer reflektiert und ehrlich zu sich selbst sein. Ja. Ist immer cooler, als cool zu tun.
Also das sagt. Gut gesagt.
Eloquent, Don Eloquento, wenn sie will, kann sie.
Ich sehe dich auf einem neuen Werbeplakat.
Genau. Oh, mir ist heiß.
Das ist krass, oder? Soll ich meine Tür einfach wieder aufmachen?
Wir können auch versuchen, diese Lüftung hier anzuschmeißen.
Nee, lass es lieber nicht.
Und dann kriegt unser Matti, unser Tonmensch, der kriegt die Krise
die geht,
dann.
Die geht nur auf und dann kann man oben, kommt frische Luft rein, oder?
Ja, dann probieren wir das mal. Boah, Leute.
Das ist
jetzt natürlich zu hören.
Ja, da muss man ein bisschen Geld sparen, deswegen haben wir ja gesagt, es kann ruhig laut sein.
110%.
Alles jetzt offen.
110% laut?
Luft.
Ein bisschen.
Und der Ventilator würde jetzt, der nicht an ist, der würde jetzt dafür sorgen, dass sie auch reinkommt, die Luft?
Oder ja, aber die wolltet ihr ja nicht.
Oh. Verbesserungsvorschläge für Rosi.
Ja.
Das ist der.
Oh,
da wird jetzt der Tonmann bestimmt Spaß haben.
Ja, da muss er ganz kurz durch. Und das bleibt auch drin, Matti. Das ist hier live und direkt.
Also, wir hätten natürlich auch mit euch, war tatsächlich die erste Überlegung, fahren. Und sozusagen noch live on the scene sozusagen.
Ja, klasse, dass wir das nicht gemacht haben.
Nein,
ich kuschel hier an Markus.
Dann wäre ja eher noch drin gewesen, also euer Tonmann plus Fahrer. Und wir hätten nicht so sitzen können, das hätte nicht funktioniert.
Wir sind für Real-Life-Beiträge. Also, ich habe vorhin noch mal eine Frage im Kopf die ganze Zeit. Wie ist dann, sag ich mal so, die Verlagerung bei euch, dass sich so neue Ortschaften erschließen, wo irgendwie, sag ich mal, okay, hier ist jetzt oft irgendwo was los, hier können
bilden sich neue Szenen.
Meine Leute nicht mehr stehen, die kann ich nicht mehr hinstellen, weil die alle irgendwie hochgenommen werden von der Polizei. dass sich das sehr oft verlagert. Passiert sowas? Oder sind das schon diese szenetypischen Straßen, die schon lange existieren?
Es gibt Gründe, warum sich bestimmte Gebiete oder Szenen definitiv verlagern. Und die sind haben meist totalitäre Gründe. Bestes Beispiel Bahnhof Zoo, Beate Use, wer die Passage von früher kennt. Die gibt's jetzt nicht mehr. Das ist so. Und da gibt's auch viele Dokus drüber tatsächlich, die auch schon ein bisschen her sind, dass in den Sexkinos unten neben Beate Use eben Prostitution stattgefunden hat, auch von Minderjährigen. Das wird in den Toiletten von Primark nicht möglich sein.
Aber um unsere Arbeit auch mal erfolgreich zu verkaufen, nicht so alle denken, die versuchen zwar viel, sind total nett so, aber haben leider keinen Erfolg. Es gab ja in Berlin hier im Bereich sexueller Ausbeutung von männlichen Minderjährigen den berühmten Regenbogen-Kiez, der ja positiv besetzt in Europa weit bekannt ist. Da gab es aber ein ganz enges, kleines Dreieck, wo klassisch minderjährigen männliche Prostitution stattgefunden hat.
Ein Blond doch da hinten, ne?
Ja,
wo so, die Tischtennisplatten sind. Genau, wo der Spielplatz ist. Mhm. So, und da haben wir mit, ich behaupte, verschiedensten Maßnahmen eine Präventionskampagne, also wirklich rein präventiv, die auch nicht nur zu Beifallsturm geführt hat, weil viele aus dem Kiez gesagt haben, wir werden stigmatisiert so. Nein, es war eigentlich das Ziel zu sagen, ey, es passiert mittendrin bei euch und jeder kann es sehen, wenn er auf den Spielplatz guckt. Vielleicht positioniert ihr euch als Szene auch ein bisschen und sagt, wir wollen das bei uns nicht. Damit einhergehend unendlich viele kleine Strafverfahren, von denen wir vorhin gesprochen haben, die sogenannten Freierverfahren, also Einzelfreier nimmt Jungen für sexuelle Dienstleistungen, wir sind dabei, verhindern das, machen Strafverfahren draus. So, großes Strukturverfahren gegen die gesamte Struktur. Also welche Strukturen begünstigen, wer ist Nutznießer dieser Prostitution, wo können wir da reingehen? Wer sind die Zuhälter waren Familienangehörige sehr oft, also es war leider so ein Standardschema, junge Familienmitglieder prostituieren sich, wenn die älter werden, kommen die Cousins, Brüder nach und die Älteren rutschen in die Täterrolle, auch strafrechtlich höchst schwierig, erst Opfer, dann Täter, wie will man das in einem Strafprozess, in einer Hauptverhandlung thematisieren, eigentlich quasi unmöglich, aber all diese Maßnahmen im Großen, also jedes Puzzleteilchen hat dazu geführt, dass wir im Augenblick, ich klopfe schnell auf Holz, keine Lager haben da. Also wir kontrollieren regelmäßig großen Tiergarten, Regenbogenkiez und wir haben aktuell genau dieses Straßenbild nicht mehr. Und das verbuchen wir als Erfolg und da werde ich auch nicht müde, auch wenn manche lächeln und sagen, naja, ob das wirklich alles mit der Prävention, keiner weiß es, Fakt ist, es ist nicht mehr so da. Zur Wahrheit gehört aber auch, weil du gefragt hast, natürlich wird es die weiterhin geben. Die Frage ist jetzt, wo. Aber wir können nur gucken, kriegen wir Anhaltspunkte, wo ist es jetzt? Und dann reagieren wir wieder entsprechend. Mhm. Aber Fakt ist, dass dieses Projekt, dieser Bereich ein Erfolg war.
Ich finde auch, aber gut, der Regenbogenkiez hat sich verändert. Das haben wir auch schon ganz oft besprochen,
Markus. Das haben wir schon oft gesagt. Ja klar, es verlagert sich. Viel findet halt irgendwie online statt. Wir haben genug Plattformen, die irgendwie für solche Aktivitäten genutzt werden. Gerade wenn ich auch irgendwo, Escort irgendwo noch wieder dran denke, solche Nummern, das ist ja auch wieder die Frage, wie alt bin ich dann? Aber ein falsches Alter angeben, das ist ja jetzt nicht so. Aber bei euch dann ja eben die Frage, dieser Zwang, der ja irgendwie dann da auch noch wieder mit zukommt.
Wie ist eigentlich im Moment der richtige Begriff? Sagt man Sexarbeit? Sagt man, Sexarbeit ist richtig.
Sexarbeit, ne? Sexarbeitende. Wobei das natürlich in erster Linie Postschutzgesetz erwachsene Sexarbeitende
meint. Natürlich.
Und genau nicht
natürlich.
Die können niemals Sexarbeitende sein.
Nein, um Gottes Willen. Hallo.
Natürlich. Und wir sagen auch im Wording, muss ich auch aufpassen, wir sind ja öffentlich, ich glaube, man sagt jetzt Betroffene und nicht mehr Opfer. Das zum Beispiel althergebracht, Polizist seit 92, tu mich schwer damit. Für mich sind es Opfer und nicht Betroffene. Betroffen ist man, wenn mein Haus abgebrannt ist, ich war nicht zu Hause, bin ich betroffen von einem Hausbrand. Aber nicht von einer Straftat. Bin ich nicht betroffen, dann bin ich in meiner Welt, so ausdrücklich meine Meinung, bin ich Opfer.
Markus, die Rosi, ne? Die bereitet mir hier viel Freude heute. Ich fand es auch mal schön, in einem anderen Setting aufzunehmen. Aber weißt du was, Markus? Aus Erfahrung, auch von der Folge mit Emmy, unsere ZuhörerInnen haben jetzt hier, ich finde natürlich wie immer, in einer perfekten Runde, das ist ja auch mal die Sache, wie man diese Themen rüberbringt, einen Einblick in diese sehr wichtige Polizeiarbeit bekommen. Jetzt wollte ich gerade sagen, wenn unsere ZuhörerInnen Fragen haben, dann wendet euch an die Dienststelle. Das ist richtiger Quatsch.
Dann brauchen wir zweimal mehr fürs Telefon.
Da erzähle ich gerade richtigen Quatsch. Nein, es gibt aber tatsächlich genug Beiträge, also auch von seriösen Quellen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, ist doch so.
Auch von anderen als uns, oder was?
Nein, aber auch, wenn man kann gute Dokumentationen gucken.
Ja.
Und zwar die nicht irgendwie selbst gedreht worden sind. Es gibt aus seriösen Quellen gute Beiträge, mediale Beiträge. Und natürlich ist auch unser Podcast hier gerade eine gute, seriöse Quelle, um sich mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen. Niklas und Gregor.
Eine Sache noch. Wenn es irgendwie Anlaufstellen sind, dann, wie gesagt, Hilfsangebote kann man ja immer in die Shownotes packen.
Das machen wir auch wieder.
Genau. dass es eben auch Anlaufstellen gibt, Jugendhäuser, SozialarbeiterInnen, Jugendämter.
Jugendämter, es gibt eine Schnittstelle, die ein bisschen koordiniert. Wie gesagt, wir als Polizei sind ja auch zuständig, wir haben ja ein Hinweissystem, also auch wenn man von außen kommt, deswegen, man kann sich also schon...
Komm, gebt uns da gerne nochmal Infomaterial mit hin, dass wir das da auch nochmal hinterlegen können.
Das ist perfekt, genau. Und nochmal, das haben wir auch schon bei der Folge mit Emmy gesagt, Sexualdelikte sind niemals Bagatelldelikte, sind immer sehr ernst zu nehmen. Eure sexuelle Selbstbestimmung, sowohl von Männern und Frauen, ist ein heiliges Gut und das hat niemand zu stören, niemand zu zerstören. Die Polizei ist dort immer ein sehr guter und kompetenter Ansprechpartner, um diese Straftaten, und das sind alle Straftaten, zu ahnden. Und deswegen bitte seid mutig, wenn ihr Betroffene von diesen schweren, schweren Verbrechen seid. Wendet euch an die Polizei. Und auch wenn ihr aus dem Nahfeld jemanden kennt, der davon betroffen ist, traut euch bitte, Anzeige zu erstatten, damit die Menschen, die so etwas Grausames tun, verurteilt werden können dafür.
Und wir haben es vorhin schon gesagt, mehrfach, wenn irgendwas im eigenen Haus passiert, Haushalt irgendwo, fällt doch aufmerksam sein weiterhin, dass eben solche Sachen, ihr habt Anzeichen, habt ihr ja genannt.
Passt alle aufeinander auf. Jetzt nochmal, Niklas und Gregor, vielen lieben Dank, dass ihr uns in eure Rosi mitgenommen habt und uns einen Einblick in eure Arbeit gegeben habt, in eure wichtige Arbeit. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Wir hören bestimmt mal voneinander dienstlich, gehe ich mal schwer davon aus,
ich
oder?
Ich bitte darum.
Und dann würde ich sagen, Markus, unsere ZuhörerInnen dürfen uns in 2 Wochen wieder genießen. Dann bis dahin alles Gute. Stopp, ich habe noch einen Auftrag.
Oh. Niklas, möchtest du ihn übernehmen?
Ja, natürlich.
Ich möchte ihn auch mal übernehmen.
Dann mach du.
Ich
dann hier, Premiere heute.
Wir möchten euch ganz herzlich zu unserer Weihnachtsfeier, unserer zweiten Weihnachtsfeier von Verschlusssache der Podcast einladen. Eine passende Einladung werdet ihr dementsprechend auch noch erhalten. Nur, dass ihr jetzt schon mal Bescheid wisst, dass wir uns freuen, euch dort begrüßen zu können.
Alles klar, vielen Dank.
Tschüss.
Ciao, ciao.